Neulich freitags habe ich angekündigt, dass ich über den Schild des Glaubens sprechen wollte. Und dazu ist nicht gekommen. Ich bin irgendwann abgedriftet. Aber das macht ja nichts, wenn der Heilige Geist es anders führt. Das macht nichts. Wenn ich heute wieder nicht dazu komme, dann bin ich auch wiederum anders geführt. Neulich habe ich jemanden zugehört, der hat gesagt, er hat sich immer vorbereitet und hätte immer was anderes gesagt, wenn es dran war, zu sprechen. Aber es ist wichtig, sich vorzubereiten. Ja, kann ja sein, dass es mal dran ist, was man vorbereitet hat. Ja, die Vorbereitung, ja, es ist also wichtig, dass der Heilige Geist durchkommt und uns das sagt, was für uns als Gemeinschaft dran ist. Aber ich habe mir vorgenommen und ich denke, es hat mich auch begeistert, über ein Schild des Glaubens sprechen zu wollen. Und von daher kann es sein, dass es jetzt auch in diese Richtung geht. Gut, wir schlagen nochmal auf. Epheser Kapitel 6, Vers 10, folgende. Da heißt es zuletzt. Zuletzt. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Um in der Macht der Stärke des Herrn zu sein, bedarf es der Gnade. Wir können uns das nicht verdienen, aber wenn wir in der Gnade sind und im Zusammenhang mit der Gnade das Wort Gottes kennen, dann wird der Heilige Geist uns in den Momenten, in denen wir leben, sagen, was wir tun sollen. Also wir tun aus Gnade. Und wenn er sagt, hebe deine Arme zum Morgenopfer oder hebe deine Arme zum Abendopfer, dann tun wir das, weil wir Gnade haben. Das tun wir aus Gnade und sind aus Gnade durch die Kraft der Gnade gehorsam. Und dann kommt geistliche Kraft, wenn wir das tun, in einem vermehrten Maße in uns hinein. Das sind, hat mal jemand gesagt, Antennen, wenn wir die Arme hochheben. Heb doch mal deine Arme hoch. Jesus, fülle uns mit dem Heiligen Geist jetzt. Merkst du, dass da geistliche Salbung kommt? Merkst du das? Halleluja, geistliche Salbung. Wenn wir Jesus loben und preisen, dann wird seine Gegenwart offenbar. Psalm 22, Vers 4 sagt, dass Gott im Lobpreis seines Volkes thront. Und wo er thront, da herrscht er. Ja, und wir gelangen dann in Gebete Jesu Christi und herrschen mit ihm und sagen, was er gesagt haben möchte, um die bösen Geister zu vertreiben. Im Psalm 101 heißt es in einem Vers, den habe ich neulich hier vorgelesen, dass David jeden Morgen das Gottlose aus Israel vertreibt. Er ist nicht jeden Morgen herumgereist in Israel, um das Gottlose zu vertreiben, sondern ich gehe davon aus, dass er das durch Gebet gemacht hat, dass er geherrscht hat, ihr Übeltäter, ihr gottlosen Geister, wie er auch heißt, raus aus Israel. Hier ist Gott der Herr. Die Völker wurden mit Engeln überschattet. Und diese Engel waren irgendwann Gott nicht mehr gehorsam, fielen von Gott ab und herrschten nach Gutdünken über die Regenten der Völker. Über Deutschland gibt es auch einen gefallenen Engel. Und die Regierenden, ich weiß nicht, ob die es wissen, auf jeden Fall spricht der in die Gedanken unserer Regierenden hinein. Und wenn wir beten, dann stören wir die. Ja, dann sind wir der Störsender, sodass sie nicht richtig hören können, was der gefallene Engel ihnen in den Gedanken hineingibt. Aber über Israel war Gott der Herr und nicht irgendein gefallener Engel. Das ist wichtig zu wissen. Über Israel ist immer noch Gott der Herr und kein gefallener Engel. Und was hat Israel gemacht? Die haben die gefallenen Engel der Völker um sich herum mit angebetet und haben somit Ehebruch betrieben. Denn Israel ist eine Braut Jesu Christi, ist eine Braut Gottes. Haben damit Götzendienst, also geistliche Hurerei getrieben. Und damit haben sie sich die Schwächen der Götter auf sich gezogen, haben die Götter durch Verehrung der Götter sich in deren Bild mit hinein und in deren Charakter mit hinein verwandelt und haben die Schwächen auf sich gezogen und wurden dadurch dann von den Göttern übernommen. Und wenn man die Richter liest, dann liest man, und Israel fiel von Gott ab. Gott war der Regent über Israel, die fielen ab, ordneten sich den fremden Göttern unter, und die Völker dieser Götter kamen und übernahmen Israel und beuteten es aus und regierten dann über sie, und die Israeliten hatten dann eine schlechte Zeit. Und dann haben sie zu Gott gerufen und haben Buße getan, und Gott setzte einen Richter frei, und dieser Richter bewirkte, dass sie von dem fremden Volk, was sie übernommen hatte, befreit wurden. Und das ging hin und her. Dann war jahrelang Ruhe, und das Volk fiel wieder ab und dienten anderen Göttern, den gefallenen Engeln der anderen Völker, und kamen wieder unter Gericht. Und dann riefen sie wieder, und Gott befreite sie, sandte einen Richter, und der Richter bewirkte die Befreiung. So, und Gott ist der Herr über Israel. Und irgendein gefallener Engel ist Herr über Deutschland. Aber unser Herr ist Jesus. Er ist der Herr über diesen Herrn. Das heißt, dieser Herr über Deutschland, dieser gefallene Engel, kann mit uns nicht machen, was er will. Unser Herr ist Jesus. Unser Herr ist Jesus. Und wir wollen, dass Jesus sein Wille mit uns geschieht. So, und das ist Psalm 101, Vers 8. Jeden Morgen bringe ich zum Schweigen alle Gottlosen im Lande, dass ich alle Übeltäter ausrotte aus der Stadt des Herrn. So, und wenn ich bete zu Beginn, nach dem Lobpreis, nach der Anbetung, und wir dann ins Horn stoßen, das ist im Grunde nichts anderes. Ja, wir vertreiben aus unserer Mitte, was sich an uns angehängt hat. Und wenn es nur Schwächen sind, was heißt nur, Schwächen sind unangenehm. Wir wollen doch in der Kraft des Herrn sein, in der Macht seiner Stärke. Ja, also, komische Gedanken, ja, komisch geträumt, irgendwas hat sich angeheftet. Ja, und das muss weg. Ja. Unser Herr ist Jesus. Über uns regiert kein gefallener Engel. Wir sind versetzt worden in das Reich Gottes. Und der Herr des Reiches Gottes ist Jesus. Da steht in Kolosser Kapitel 1, Vers so und so. Ja, dass wir versetzt worden sind aus dem Reich der Finsternis und somit aus dem Weltsystem heraus in das Reich Gottes und somit in das System des Reiches Gottes. Wir sind keine Reichsbürger, das ist zu kurz gegriffen. Wir sind Gottes Reichsbürger. Wir sind Reichsbürger des Himmelreiches. Halleluja. So, natürlich, wir gehen mit dem, wo Gott gesagt hat, was die Regierenden in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes tun, dass wir das tun. Und das Wort Gottes sagt, dass wir Steuern zahlen sollen, ja, auch wenn die viel zu hoch sind, und zu hohe Steuern lassen das Volk zugrunde gehen, sagt ein Vers in den Sprüchen. Wir bezahlen trotzdem Steuern, ja, aber wir machen nicht mit bei bestimmten Dingen, die gegen Gottes Willen stehen. Ja, wir lassen uns nicht mit Giftspritzen impfen. Das ist, da würden wir unseren Körper mit verderben und auch unseren Sinn mit schwächen lassen. Und lasst euch jetzt nicht verrückt machen in Bezug zu Affenpocken. Irgendwas ist da wieder im Gange, ja. Und wisst ihr, da sagt jemand, das war der Wodak, jetzt habe ich da einen Kurzfilm gesehen, der sagt, das ist eine Auswirkung der Impfe, die Affenpocken. Und die tun so, ja, wie soll ich sagen, ja, um das zu vertuschen und machen dann noch für sich eine Tugend raus und bieten eine Impfe an gegen Affenpocken. Und Antje hat mir einen Beipackzettel von AstraZeneca, war das, ne? Und da steht drauf, dass da das steht drauf auf diesen AstraZeneca-Zettel, ja, dass da eine Substanz drin ist, irgendwas vom Affen. Ja, also, lasst euch nicht verrückt machen, nicht impfen lassen, sonst kommen wieder andere Nebenwirkungen und dann bringen sie auch dafür eine Impfe und dann wirst du durchgeimpft. Und es gab mal so einen Film, und den gibt es wahrscheinlich immer noch, da mussten die Menschen jeden Morgen sich eine Spritze setzen, damit sie in Übereinstimmung waren mit dem System. Ne? Okay, also, das Weltsystem ist böse, durch und durch böse. Und wenn es Gutes hervorbringt, dann dient dieses Gute auch dem Bösen. Und die Humanisten, die können sich das nicht vorstellen, dass es so böse Menschen gibt, die wirklich mit List und Tücke Menschen ins Verderben bringen und töten. Adolf Hitler hat das ganz offensichtlich gemacht. Ja. Dem war das im Grunde scheißegal, ja, ob nun alle Welt weiß, dass sie die Juden da umbringen. Aber es wird heute intelligenter gemacht, um Menschen zu töten. Und es geht natürlich auch besonders gegen Rentner. Ja, die sind ja besonders gefährdet, die müssen ja geimpft werden. Und damit sie schneller einen Abgang machen und kein Geld mehr bezahlt werden muss. Ne, also. Gut, also, es ist wichtig, dass wir standhaft bleiben, was da auch kommen mag. Wir leben in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Und wenn das in Übereinstimmung ist mit dem, was die Regierung anordnet, dann tun wir das. Aber wenn es nicht in Übereinstimmung ist, dann widerstehen wir. Nicht mit Waffengewalt, sondern wir widerstehen einfach. Ja, und tun es nicht. Unser Gott wird uns beschützen. Ich musste vorhin und jetzt schon wieder an den Sohn von Jakob, ja Abraham, Isaac und Jakob, das ist ja diese Linie. Und der Sohn, ein Sohn von Jakob, der heißt Josef. Und Josef ging durch ganz schlechte Zeiten, kam in Nöte, wurde von den Brüdern, die eifersüchtig auf ihn waren, in eine Zisterne, in ein Loch geworfen, wo er so nicht wieder herauskam. Die Brüder holten ihn heraus, wollten ihn doch nicht töten und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Dann im Hause von Potiphar als Sklave versuchte die Frau an ihn heranzukommen, denn Josef war ein sehr attraktiver Mann und Josef wehrte sich. Ich glaube, Paulus schreibt das irgendwo, flieht der Unzucht. Und Josef ist geflohen und währenddem er floh, verlor er seine Überkleidung und die Frau, die von dem Potiphar, dem Herrn von Josef ergriff es und sagte, er wollte mich vergewaltigen, weil die war so sauer, dass er sich nicht ins Bett ziehen ließ. Und das war nicht nur einmal, dass sie das versuchte, sondern immer wieder. Und er wurde nicht mürbe. Wahrscheinlich war die Frau von Potiphar auch sehr hübsch, kann ich mir gut vorstellen. Aber er widerstand. Er wollte seinen Herrn, den Potiphar, nicht betrügen. Und dann wurde er ins Gefängnis gesteckt, ohne irgendeine Schuld zu haben. Und da saß er jahrelang. Und irgendwann, es wurde bekannt, dass er Träume auslegen kann, und der Pharao, der König Ägyptens, hatte einen Traum und niemand konnte ihm diesen Traum auslegen. Und dann wurde dem Pharao gesagt, da ist einer im Gefängnis, der kann Träume auslegen. Und dann wurde er herausgeholt und er legte den Traum aus und dann wurde er erhoben, weil er auch die Lösung wusste, ich will jetzt nicht tiefer darauf einsteigen, und wurde zum zweiten Mann in Ägypten. Das heißt, Pharao war der König und der Regent, der König, so hat sich so gegeben, wie der König jetzt in England, ja, repräsentierte, aber Josef hat regiert. Also wir können sehen, wenn wir durch schlechte Zeiten gehen, und wir in Nöten sind und auf Jesus vertrauen und ihn anrufen in der Not, dann wird der Zeitpunkt kommen, wo er uns aus der Not herausreißt und zu Ehren bringt. Und dann heißt es sogar, und langes Leben gibt und uns zeigt sein Heil. Psalm 91. Lasst uns mal die letzten Verse, vielleicht ab Vers Psalm 91, ich weiß nicht genau, Vers 14 vielleicht. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Weiter. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Du hast die Verheißung, die Zusage Gottes. Allein schon darauf, wenn du ihn anrufst, dass er dir zusagt, ich habe dich erhört. Und dann heißt es, ich bin bei ihm in der Not. Josef war in Nöten, aber Gott war bei ihm. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Das ist Gottes Wort, das ist Gottes Zusage. Es geht gar nicht anders, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen und ihn anrufen in der Not. Er ist bei uns in der Not und er reißt uns aus der Not heraus und bringt uns zu Ehren. Und zu Ehren bringen heißt, das Wort Doxa im Griechischen, was mit Ehren zu tun hat, das meint auch Herrlichkeit, das meint Gewicht, ja, das Gewicht, da steckt ja auch das Wort wichtig drin, ne? Dass der Herr uns wichtig macht, Gewicht gibt in unserer Erscheinung, in unserer Rede, dass da Gewicht drin ist, dass zugehört wird, wenn du den Mund aufmachst. Und Ruhm meint das, ja, Anerkennung, Ehren, zu Ehren bringen. Und weiter, Vers 16, ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Also ich benötige langes Leben, weil ich Gottes Heil gezeigt bekommen will. Ja, ich bin jetzt 50 Jahre in der Nachfolge Jesu, aber ich möchte mehr. Ich möchte ihn mehr erkennen. Ich möchte sein Heil erfahren. Ich möchte sein Heil kennenlernen. Ich möchte es sehen, mehr sehen als jemals zuvor. Da gibt es mehr. Da gibt es mehr. Wer ist denn von uns schon mal von einem Engel transportiert worden, von einem Ort zu einem anderen? Noch keiner von uns. Das war zur Zeit der Apostel gang und gäbe, obwohl das nicht so berichtet wird. Es wird zum Beispiel überliefert, als Maria, die Mutter von Jesus, starb, oder als Jesus sagte, es ist jetzt Zeit, dass du zu mir kommst, da sind die Apostel transportiert worden von Engeln, die sind entrückt worden zu dem Ort, wo Maria sich befand. Und danach sind sie wieder zu dem Ort zurücktransportiert worden, wo sie sich vorher befanden. Und wir wissen von Philippus, der den Schatzmeister oder den Finanzminister von Äthiopien in der Wüste das Evangelium verkündigte, dass nachdem er ihn, diesen Finanzminister, in einer Oase getauft hatte, dass Philippus einfach entrückt wurde und an einem anderen Ort gesehen wurde und dort dann weiterhin das Evangelium verkündigte. Ja, was haben wir denn Großartiges erlebt? Ja, ein bisschen was. Ja, ich in meinen 50 Jahren, ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe. Aber das ist vielleicht so ein bisschen die Oberfläche von Jesus, die ich da ankratzen durfte. Ja, es geht tiefer, da ist mehr, da ist mehr. Der Teufel versucht uns beständig von diesem Meer zurückzuhalten, uns abzulenken und zeigt uns Wegweiser, hier geht's lang. Und wir denken, ah ja, auch eine schöne christliche Gemeinde. Und es wird etwas gepredigt, was ablenkt. Was ablenkt. Lies das Wort, dann merkst du und sag dem Heiligen Geist, gib mir Wachheit, dass ich erfasse und mich nicht ablenken lasse, dass ich genau weiß, was das Wort sagt. In dem, was ich hier sage, liegt auch wieder eine Gefahr. Weißt du warum? Weil man leicht denken könnte, ich habe doch die Bibel gelesen und man hat noch nicht die richtige Offenbarung über bestimmte Stellen und meint aber, die Offenbarung zu haben. Und der Bernd hat ja gesagt, wenn ich die Bibel lese, dann weiß ich Bescheid. Nein, nein, es ist die Beziehung zu Jesus, die uns hält und bewahrt, dass wir uns nicht ablenken lassen. Und als ich über den Schild des Glaubens sprechen wollte, da habe ich gesprochen und kam dann zum Schluss dahin, dass ich gesagt habe, dass wir oftmals nach den Werken Jesu, nach dem, was Jesus macht, mehr Ausschau halten als nach ihm, um mit ihm Gemeinschaft haben zu wollen. Ja, es geht darum, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Es ist super, wie meine Frau kocht und ich freue mich schon fast jeden Mittag darauf. Ja? Es ist wirklich super, aber wenn ich darauf begrenzt wäre und nur so ihr Essen, was sie macht, haben will und mich darauf freue und nicht auf sie, dann stimmt was nicht. Ne? Und Jesu Werke sind wunderbar. Und selbst wenn er bewirkt, dass Engel uns transportieren von Punkt A nach Punkt A, das ist er nicht selber. Das ist sein Werk. Aber wir wollen Jesus erleben. Ich habe mich bekehrt, weil ich Jesus erlebt habe. Und ich bin kein Christ geworden aufgrund von anderen Christen. Ich bin Christ geworden, weil ich Jesus erlebt habe. Und ich wünsche uns allen und ich mir erneut, Jesus zu erleben. Jesus zu erleben. Und wenn man, ne, dann ist, predigt man schon, dann ist der Wegweiser schon an Jesus vorbei, wenn nur die Werke von Jesus gepredigt werden und man darauf fixiert wird, diese Werke erleben zu wollen. Natürlich wollen wir die Werke erleben von ihm. Natürlich möchte ich das gute Essen, was Karin mir bereitet, nicht missen. Und so möchte ich auch nicht missen, was Jesus macht, oder? Möchtest du missen, was Jesus macht? Nein. Aber ich gehe davon aus, dass du Jesus willst und dann erst, was er macht. Ja? So, und von daher, wir richten uns nach Jesus hin aus. Wir wollen ihn erleben. Ihn. Wir wollen mit ihm Gemeinschaft haben. So, und dann verrät er uns die Geheimnisse. Wenn ich mit Karin nicht spreche und sie nicht mit mir, dann erfahre ich ihre Herzensgeheimnisse nicht. Das Essen schmeckt wunderbar. Aber wenn ich mit ihr nicht rede, erfahre ich ihre Herzensgeheimnisse nicht. Natürlich verrät mir das Essen, was sie bereitet, schon einiges. Ja? Die Werke von Jesus verraten mir schon einiges, sagen mir, wie er ist. Aber es geht darum, mit ihm zu reden. Und wenn es mir mal nicht so gut geht, Jesus ist mein Freund und ich kann ihm das sagen. Ich kann mich sogar bei ihm auskotzen. Wenn, ja, und ihm sagen, nicht auf ihn schimpfen, aber ich kann ihm sagen, was mir nicht gefällt. Und sage ihm dann, wenn ich bezüglich dem, was ich da erlebe, noch eine Erkenntnis von dir benötige, um das besser bewältigen zu können, dann gib mir bitte diese Erkenntnis. Dann gib mir bitte diese Offenbarung. Setz mich frei von Unglauben. So, Jesus ist dein Seelsorger. Das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen, dass du und dass ich zu Jesus gehen. Jesus ist unser Arzt. Das müssen wir lernen, ja, dass wir zu Jesus gehen, wenn unser Körper etwas oder unsere Seele irgendetwas aufweist, was vom Teufel ist. Krankheit ist vom Teufel. Und es ist wichtig, ja, dass wir zu ihm gehen. Und wenn wir ungeduldig werden und der Glaube uns geraubt wird, okay, dann gehen wir zum Arzt. Ich werde niemanden beiseite schieben, der zum Arzt geht, weil wenn ich das tun würde, dann könnte es sein, dass ich auch beim Arzt lande. Beim Doktor dieser Welt. Ja. Also du wirst also von mir nicht, wie sagt man, als gering betrachtet, wenn du zum Arzt gehst, weil du es nicht mehr aushältst. Ja. Aber wir sind im Trainingsprogramm Gottes. Und wenn Karin predigt, ich gehe nicht mehr zum Arzt, na, dann hat sie auch noch mich. Dann muss sie mir zuliebe zum Arzt, zum Doktor dieser Welt gehen. Aber ich verstehe sie. Sie will uns sagen, lasst uns auf Jesus fixiert sein, ja, und alles daran setzen, alles, was in uns ist. Jesus sagen, ich will dich als Arzt. Du siehst, wie es mir geht. Hilf mir. Ich will nicht zum Arzt in dieser Welt gehen. Durchbruch. Ich will, dass du mich heilst. Ich komme nicht zum Schild des Glaubens. Ich sehe das schon. Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Ich habe, vielleicht vor 30 Jahren einmal in der Woche sehr starke Migräne, sehr starke Kopfschmerzen gehabt. Und es ging mir wirklich einmal in der Woche sehr schlecht. Und ich wollte, dass Jesus mein Arzt ist, dass Jesus mich heilt. Und wisst ihr, eines Tages höre ich, und ich glaube, dass das Jesus war, nimm eine Aspirin. Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Du hast die verkehrte Haltung. Du willst der große Glaubensheld sein. Und du willst den Leuten sagen, ich habe das durch Glauben geschafft und wenn ich das schaffe, kannst du das auch schaffen. Und er hat gesagt, nimm eine Aspirin. Und dann habe ich eine Aspirin genommen und die Kopfschmerzen gingen ganz schnell weg. Und dann hörte ich, wie er mir sagte, jedes Mal, wenn du Aspirin nimmst, dann ärgerst du den Teufel, weil er dir den Tag nicht vermiesen kann. Und er wird dann aufhören, dich mit Kopfschmerzen plagen zu wollen, weil er weiß, du nimmst eine Aspirin. Und wisst ihr, nachdem das eine Zeit lang so bei mir war, hat er mir die geistliche Waffe dagegen gezeigt. Und wir haben von ihm gehört über Brüllen wie ein Löwe, das prophetische Gebet, Schreien wie eine Gebärende, Tönen wie ein Kriegsmann. Und dann habe ich wie eine Gebärende. Und wenn ich das gemacht hatte, musste ich husten. Und negative Emotionen gingen aus mir heraus. Ja, und jedes Mal, wenn dann noch Anflüge kamen von Migräne und husten, dann war es weg. Das war die geistliche Waffe dagegen. Und seitdem nehme ich kein Aspirin mehr. Es ist weg, Halleluja. So, es ging im Grunde bei mir darum, dass ich nicht als großer Glaubensheld auftreten sollte, dass ich gnädig sein soll in Bezug zu anderen, denen es schlecht geht. Dass ich da nicht herkommen soll. Du musst glauben. Glaub mal. Du hast nicht geglaubt. Ich habe geglaubt. Ja, und so hat er mich gelehrt, dass Glauben von Gott kommt und nicht in mir vorhanden ist. Und dass ich geistliche Prinzipien, die er mir zeigte, beachten soll, wie dieses gebärende Gebet, damit die Emotionen, diese negativen Emotionen, die man sich hier und da einfängt, einen nicht belasten und das nicht bewirken können, keine Migräne. Da wir jetzt schon beim Glauben sind, der Schild des Glaubens, ist das Wort Gottes. Der Glaube kommt durch Hören des Wortes Gottes, Römer 10, Vers 17. Durch Hören des Wortes Gottes. Dadurch kommt der Glaube. Dadurch kommt der Glaube Gottes in uns hinein. Und der Glaube Gottes ist der Glaube Gottes und ist nicht unser Glaube. Jeder Mensch hat Glauben. Jeder Mensch geht irgendwann mal über eine Brücke und glaubt, dass sie nicht zusammenbricht. Und wir wissen, besonders in Amerika habe ich das ein paar Mal gesehen, dass Brücken eingestürzt sind. Ja. Aber man geht drüber, weil man glaubt, wenn ich hier rüber gehe, dann passiert nichts. Das ist der menschliche, persönliche Glaube. Okay, aber wir benötigen den Glauben Gottes. Und Gold ist ein Symbol für Gottes Glauben. Und wir benötigen durch das Wort Gottes den Glauben Gottes in uns, und der ist Gold. Aber dieses Gold, natürlich das Wort Gottes ist rein und sauber und reines Gold. Wie soll ich das erklären? Und trotzdem ist, wenn wir den Glauben annehmen, dann wird das Gold zuerst einmal in uns verunreinigt. In unserer Seele. Und dann muss das Gold geläutert werden, oder anders gesagt, von dem geläutert werden, was unsere Seele bewirkt hat an Verunreinigung. Lasst uns noch mal lesen, 1. Petrus 1, Vers 6 bis 9. 1. Petrus 1, Vers 6 bis 9. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit oder die Errettung der Seele. Ja, Seligkeit kann man auch mit Errettung übersetzen. So, also das Gold des Glaubens Gottes, das ist rein, das muss nicht geläutert werden. Aber es wird durch unsere Seele, durch unseren menschlichen Glauben durchsetzt und muss durch Feuer Gottes dann gereinigt werden. Und wenn dieses Gold dann durch das Feuer Gottes gereinigt wird, dann wird unsere Seele geläutert. Das natürliche Gold ist oftmals sehr verunreinigt. Unser Freund in Alaska, Damon Geary, mit dem wir in den 90er und Anfang der 2000er Jahre viel zu tun hatten und uns hier stark gesegnet hat, auch als Gemeinde, der hat uns erzählt, dass er eine Frau kennengelernt hat, deren Mann Gold gefunden hat in einem Berg in Alaska und kurz danach gestorben ist. Und dann wurde herausgefunden, dass dieses Gold mit Arsen durchsetzt war. Und Arsen ist Gift. Und dadurch, das wusste der nicht, dadurch ist der gestorben. Ja, und unsere Seele ist in Bereichen sehr mit Gift noch durchsetzt. Und das reine Gold, ja, das Feuer bewirkt, dass das reine Gold sich bewährt in unserer Seele. Und dann kommt der Glaube durch und der Glaube Gottes bewirkt, was das Wort Gottes gesagt hat. Was steht da in 1. Petrus? Nochmal ab Vers 4, glaube ich, war das. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, Anfechtungen müssen sein, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Also, wenn wir in schlechte Umstände kommen, Anfechtungen erleben, dann sollen wir nicht denken, dass uns etwas Seltsames da passiert. Nein, es geht um Läuterung. Es geht um Läuterung. Damit der Glaube Gottes durch uns wirksam werden kann. Durchhalten in schlechten Umständen, in miesen Situationen. Durchhalten, durchhalten. Ja, wie steht es im Psalm 91? Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. In der Not geschieht etwas in uns, eine Läuterung. Wir werden geheiligt, damit wir in der Herrlichkeit Christi offenbar werden. Darum geht es. Aber es ist nicht der schlechte Umstand, es ist nicht die Krankheit, es ist nicht was auch immer in unser Leben hineinkommt und uns niedermachen will. Das ist nicht das, was uns heiligt. Es ist das Wort Gottes, welches wir zuvor aufgenommen haben, das uns heiligt. Es ist nicht die Krankheit, die uns heiligt. Die Krankheit ist vom Teufel. Und was vom Teufel kommt, heiligt uns nicht. Ne? Armut ist vom Teufel. Die Armut heiligt uns nicht. Es ist das Wort Gottes und der Glaube in dem Wort Gottes. Der Glaube im Wort Gottes heiligt uns. Heilige sie in der Wahrheit, sagt Jesus zu seinem Vater. Dein Wort ist die Wahrheit. Das Wort Gottes heiligt uns. Aber es muss geprüft werden. Und unsere Seele muss geläutert werden, damit sie dieses Gold in sich aufnehmen kann. So, jetzt noch eine Geschichte. 1. Könige, Kapitel 10, ab Vers 14. 1. Könige 10, ab Vers 14. Und das Gewicht des Goldes, also des Glaubens, das für Salomo in einem Jahr einkam, war 666 Zentner. Weiter. Außer dem, was von den Händlern und vom Gewinn der Kaufleute und von allen Königen Arabiens und von den Statthaltern kam. Also da kam ganz viel Gold zu Salomo. Und der König Salomo ließ 200 große Schilde vom besten Gold machen. 600 Lot Gold nahm er zu einem Schild, was auch ein Lot sein mag. Also die waren aus Gold, Schilder. Ne? Wie geht's weiter? Und 300 kleine Schilde vom besten Gold, je 3 Pfund Gold. Wie viel ein Pfund zur damaligen Zeit war, sei erstmal dahingestellt. Je 3 Pfund Gold zu einem kleinen Schild. Und der König brachte sie in das Libanon-Waldhaus. Bis Vers 17 hatte ich gesagt, ja. So, also 200 Großschilde aus Gold und 300 Kleinschilde aus purem Gold. Und wir wissen, Salomo bat Gott um Weisheit und Gott gab ihm Weisheit und Weisheit bewirkte, Gott freute sich, dass er nicht um Reichtum gebetet hatte und langem Leben und Ehre bei Menschen und so weiter, sondern dass er nach Weisheit gefragt hat. Und Gott gab ihm Weisheit und mit der Weisheit erwarb er sich Reichtum. Man ist dumm, wenn man nach Reichtum fragt. Wenn man keine Weisheit hat, verliert man diesen Reichtum, wenn er kommen sollte, ganz schnell wieder. Menschen, die in Lotto eine Million gewonnen haben oder wie viel, ja, die verlieren ganz schnell das Geld und sind danach wieder bettelarm. Ja, weil sie keine Weisheit haben, wie sie mit dem Geld umgehen sollen. Und Gott freute sich darüber, dass Salomo nach Weisheit fragte. Und Salomo hat viele Sprüche, Weisheitssprüche gedichtet. Und wenn wir die Sprüche lesen, dann lesen wir die Weisheitssprüche unter anderem von Salomon. Ja, und Salomo nahm sich eine Frau nach der anderen. Er hatte 1000 Frauen. Gut, das ist auch ein Bild, ein Symbolbild für die 1000 Jahre Friedenszeit mit Christus, hat mal jemand gesagt, will ich jetzt nicht drauf einsteigen. Aber wisst ihr, irgendwann ist Salomo, er hat sich nicht nur Frauen aus Israel genommen, sondern auch aus den umliegenden Ländern, aus Ägypten, aus Moab, aus Ammon, aus Persien, aus Babylonien. Er hatte die unterschiedlichsten Götter durch die Frauen sich in seinen Harem geholt. Und irgendwann fing er an, diese Götter anzubeten, ihnen zu räuchern. Und das gefiel Gott ganz und gar nicht. Er wurde abgöttisch und fiel von Gott ab. Und das hatte Konsequenzen. Zu seiner Lebenszeit wurde das Volk Israel nicht geteilt, aber Gott sagte, weil du fremden Göttern gedient hast, deshalb wird, wenn dein Sohn Rehabeam drankommt, wird sich Israel teilen. Und Rehabeam, der war doof. Wenn man liest, ja, die Israeliten haben gesagt, die 10 Stämme, Israeliten aus den 10 Stämmen haben gesagt, wenn du es uns leichter machst und das Joch, was dein Vater auf uns gelegt hat, leichter machst, dann folgen wir dir. Und Rehabeam sagte, gut, ich will mich beraten, kommt in 3 Tagen wieder zu mir und dann werde ich euch sagen, wie ich entschieden habe. Und dann beriet sich Rehabeam mit den Beratern seines Vaters und die sagten, ja, erleichtere das Joch. Dann werden die Israeliten dir folgen und werden mit dir sein. Und die Jungen sagten, du musst noch viel härter als dein Vater vorgehen. Du musst Leute einsetzen, wenn sie nicht gehorchen, dass sie verprügelt werden, dass sie die Geißel zu spüren bekommen. So, und wisst ihr, auf wen Rehabeam gehört hat? Auf die jungen Berater. Und dann hat er das den Fürsten gesagt und die haben dann gesagt, okay, damit sind wir von dir los. Was haben wir mit dir zu schaffen? Was haben wir mit dir zu schaffen? Also er war wirklich doof, ne? Gut, und dann waren nur noch 2 Stämme, Juda und Benjamin. Das war das Südreich. Und die anderen 10 Stämme, die waren mit Ephraim. So, und da gab es die Trennung. So, und dann heißt es weiter, und Rehabeam ging in den Wegen seines Vaters Salomo und betete fremde Götter an. Und dann wurde aufgrund dessen der Pharao, der König Ägyptens, Shishak hieß der, der wurde aufgrund dessen erweckt und griff dann Juda und Benjamin an. Und sie siegten und sie raubten das Gold aus dem Tempel und aus dem Schatzhaus des Königs. Die goldenen Schilde waren weg. Die Großschilde, die 200, waren weg. Und wir können aus der Geschichte, die ich hier in Kürze erzählt habe, sehen, dass das Volk Israel, als Salomo anfing, fremden Göttern zu dienen, vom Glauben abfiel und den Glauben somit verlor. Und die Konsequenz war, der König von Ägypten, Pharao, ist ein Bild für den Teufel. Ein Bild für den Teufel. Der kam, besiegte Juda und Benjamin, Israel wurde nicht angegriffen, und der raubte, der Teufel raubt. Und wenn wir ihn anbeten, dann hat er die Berechtigung, uns zu berauben. und beraubte Juda und Benjamin. Die goldenen Schilde und auch anderes Gold war weg. Und somit im übertragenen Sinn für uns, wenn wir dem Teufel Raum geben in unserem Leben, dann kann er uns den Glauben, den wir schon haben, rauben. Wir müssen uns wehren und wir beten keine anderen Götter an. Ja, unser Gott möchte, dass wir von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gelangen und somit von Glauben zu Glauben, dass der Glaube in uns wächst. Und wir müssen darauf achten, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dass der Teufel keinen Raum in uns bekommt, dass wir ihn nicht anbeten. So, und was machte Rehabeam? Erste Könige 14, ab Vers 21. Was machte Rehabeam? Alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold und alle Gefäße im 1. Könige 10, nee, 14 bitte. 1. Könige 14, ab Vers 21. 14. Und Rehabeam, der Sohn Salomos, wurde König in Juda. 41 Jahre alt war Rehabeam, als er König wurde. Und er regierte 17 Jahre zu Jerusalem, in der Stadt, die der Herr erwählt hatte aus allen Stämmen Israels, damit er dort seinem Namen eine Stätte bereite. Seine Mutter hieß Naama, eine Ammoniterin. Die war schon keine Israelitin mehr. Weiter bitte. Und Juda tat, was dem Herrn missfiel, und sie reizten ihn mehr, als alles ihn reizte, was ihre Väter getan hatten, mit ihren Sünden, die sie taten. Denn auch sie machten sich Höhen, Steinmale und Aschera-Bilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Es waren noch Tempelhurer im Lande, das kommt in Deutschland auch noch, Tempel werden errichtet, Tempelhurer werden da sein. Und sie taten alle die Gräuel der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Aber im 5. Jahr des Königs Rehabeam zog Shishak, der König von Ägypten, herauf gegen Jerusalem und nahm die Schätze aus dem Hause des Herrn und aus dem Hause des Königs, alles, was zu nehmen war, und nahm alle goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen. An ihrer Stadt ließ der König Rehabeam kupferne Schilde machen und gab sie in die Hand der Obersten der Leibwache, die das Tor hüteten am Hause des Königs. Bis 27, sagte ich, 28 noch. Und so oft der König in das Haus des Herrn ging, trug die Leibwache die Schilde und brachten sie wieder in die Wachstube zurück. Er ging nicht mit goldenen Schilden, also mit Glauben in das Haus des Herrn, sondern mit kupfernen Schilden. Fake. Fake. Mit einem Fake-Glauben. Er tat so, als ob er Gott glauben würde und ihm gefallen würde. Und das ist in vielen Gemeinden so. Ja, Glaube ist irgendwann geraubt worden und man geht jetzt mit Fake-Glauben einher. Ich will jetzt keine Gemeindenamen nennen, aber in der Vergangenheit, ja, waren viele Gemeinden, auch vor 100, aber eins kann ich sagen, auch als Luther aufstand, da kam erst Glaube. Ja, aber irgendwann kam Götzendienst wieder da rein und der Glaube wurde geraubt. Und wenn heute, es gibt bestimmt Pastoren, die noch Glauben haben, auch in der evangelischen Kirche oder auch katholischen Kirche, aber im Großen und Ganzen fake. Es wird so getan, als ob geglaubt wird. Und dann auch in den späteren Bewegungen, die kamen, war echter Glaube. Ich kann sie benennen. Aber muss ich ja nicht. Ihr habt ja auch Augen im Kopf. Und ich möchte, dass wir hier Glauben bewahren, dass der Glaube in uns zunimmt und dass wir hier nicht so tun, als ob wir Glauben hätten. Es ist wichtig, wenn wir keinen Glauben haben, dass wir nicht so tun, als ob wir Glauben hätten. Dann geh zum Arzt, sei ehrlich. Daran will ich mich auch halten. Ja. Du hast Glauben, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dass es Gnade ist, dass dich in den Himmel gebracht hat. Du bist ja jetzt schon im Himmel. Das steht in Epheser Kapitel 2, Vers 6, dass wir mit ihm an himmlischen Orten sind. Der Körper mit der Seele, das sind Nachzügler. Ja, ich will da jetzt nicht weiter drauf einsteigen. Also, du magst auf diesem Gebiet Glauben haben und vielleicht noch auf anderen Gebieten des Wortes Gottes, der Bibel, Glauben haben, aber in bestimmten Bereichen, vielleicht in Bezug zu Geld nicht oder was Krankheit betrifft und Arztbesuch. Aber du kannst immer sagen, wenn ich gefragt werde, kommst du in den Himmel, dann sage ich, ja, denn durch die Gnade Jesu Christi ist mir die Tür dafür geöffnet worden. Ja, damit bekundest du Glauben. In anderen Gebieten bekundest du keinen Glauben. Und da ist es wichtig, dass du nicht so tust und auch ich nicht so tue, als ob ich oder du, als ob wir Glauben hätten. Wir wollen also nicht mit kupfernen Glaubensschilden kommen. Gold ist ein Symbol für echten Glauben. Also, ich hoffe, du hast zugehört. Ja, du hast auf diesem und jenem Gebiet des Wortes Gottes Glauben, aber ich weiß nicht, auf welchem Gebiet du kein Glauben hast, wo der Glaube noch hervorgefördert werden muss durch das Wort Gottes mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Aber dem Rehabeam wurden alle Schilde geklaut. Dem Rehabeam, dem König von Juda, dem wurden alle goldenen Schilde geklaut. Es kann sein, dass du einen goldenen Schild hast und achtest auf den Teufel und er klaut dir dieses. Ja, und aber du hast die anderen Schilde noch. Also, wenn du beklaut worden bist, wie erlangst du wieder einen goldenen Schild? Ja, durch Hören des Wortes Gottes. Der Glaube kommt durch Hören. Du holst es dir wieder, was dir geraubt wurde. Und das ist wunderbar, ne? Dass wir immer wieder, wenn wir daneben gelegen haben, uns das, was wir verloren haben, wiederholen können. Und von daher sind ja auch die Versammlungen wichtig. Ja, wir bekommen durch das Wort Gottes wieder, was der Feind vielleicht in der Woche von dem, was wir hatten, geraubt hat. Nicht alles, ja, und dass wir wieder neu ausgerichtet werden. Dass wir wieder goldene Schilde bekommen, Glauben bekommen. Okay, es gäbe noch viel mehr zu sagen in Bezug zu Schild des Glaubens. Ich habe also nur ganz wenig gesagt von dem, was ich hier aufgeschrieben habe. Aber Kupfer oder Erz steht für nicht echt. Wer keine Liebe hat, ist wie tönendes Erz. 1. Korinther 13, Vers 1. Nun lass dich nicht irritieren. Ich habe mich auch nicht irritieren lassen. Ich weiß, dass Jesus in mir ist, dass die Liebe Gottes in mir ist. Das heißt aber nicht, dass meine Seele beständig diese Liebe reflektiert. Und dann kann es sein, dass durch meine Seele tönendes Erz kommt. Erz ist ein Bild für Gericht. Nach dem Gericht ist echter Glaube geraubt worden. Wenn es solch ein Gericht ist, ein Gericht des Teufels. Jesus hat gesagt, ich weiß leider nicht, wo es steht, aber ich habe es oft gelesen, dass wir darauf achten sollen, dass wir nicht in das Gericht des Teufels kommen. Und deswegen habe ich meinen Sohn Daniel genannt, weil ich will, dass der Herr mein Richter ist. Jedes Mal, wenn ich Daniel rufe, rufe ich: der Herr, Jesus ist mein Richter und nicht der Teufel. Wen möchtest du als Richter? Genau, ich auch. Jesus soll mein Richter sein, weil er richtet mich aus. Er macht mich gerade und macht meine Wege gerade. Das Gericht des Teufels ist Beraubung. Wenn der Teufel geraubt hat, dann ist das, was bleibt, ein vermeintlicher, ein Wort Gottes bejahender Glaube. Ich bejahe, dass es so ist, wie es geschrieben steht. Ich bejahe es. Das ist schon mal gut, ne? Das ist wieder eine gute Voraussetzung. Aber wenn es dabei bleibt, dann ist es Kupfer. Der Glaube Gottes, der wirkt, was das Wort Gottes sagt. Das ist kein Bejahen, sondern ich spreche, was das Wort Gottes sagt. Der Herr füllt all meinen Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ich bejahe das nicht, sondern ich sage: das macht er. Amen. Er füllt all meinen Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Mangel an Gesundheit, Mangel an Materiellen, Mangel an Liebe, Mangel an Freude, Mangel an. Er füllt das alles aus. Und ich sage das so, mit der Gewissheit, dass er das macht. Und dann lasse ich mich nicht beirren. Er macht das. Er holt mich aus der kleinen Not. Er holt mich aus der mittelschweren Not. Er holt mich aus großer Not. Er reißt mich da raus. Er füllt all meinen Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Was macht er in deinem Leben? Er füllt allen meinen Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Halleluja. Der Glaube spricht. Aber der kupferne Schild des Glaubens sieht wie Glaube aus, ist aber keiner. Kirchenglocken sind tönendes Erz. Keine Goldglocken. Okay, sie rufen die Gläubigen zusammen. Ja. Es ist wieder soweit, es bimmelt. In Indien machen die das anders, in den Dörfern. Die haben keine Glocke, die haben Verstärker, haben große Boxen, Mikrofon, und dann beginnt es mit Lobpreis. Und ins Dorf schallt der Lobpreis. Die singen das Wort Gottes, in das Dorf schallt der Lobpreis. Und wenn gepredigt wird, dann schallt die Predigt ins Dorf. Ja, und wir waren in einem Dorf, fragte, wie groß das Dorf ist. Und die sagten 600 Einwohner, sagte, glaube ich, Mose. Und über 100 Leute kommen zusammen. Ein Sechstel. Ja, und wie ist das hier in Rinteln? Mit Einzugsgebiet 25.000. Es gibt ein paar Kirchen hier. Einige der Kirchen haben Kupferschilde. Und es wird auch Kupfer gepredigt. Und dann kann es nicht zu Gold werden. Also es ist doch eine Menge, ne? Über 100 bei 600 Einwohnern. Und wie ist das hier? Die einen kommen aus Hinterhameln, aus Frankfurt, aus Hameln, Bielefeld, genau, Bielefeld und ja, Dörentrupp, Emmertal, ja. Was will ich damit sagen? Es stimmt was nicht. Ja, wir haben die Rintelner nicht erreicht. Ja, wir benötigen goldene Schilder, die Glaubensschilder. Okay, da könnte noch viel gesagt werden, aber ich lasse es dabei bewenden, auch wenn wir noch 2 Minuten Zeit haben. Oh, ja, Vater, du hast unseren Ruf gehört, wir benötigen goldene Schilder. Wir benötigen den echten Glauben, wir benötigen deinen Glauben. Und du hast ihn uns durch Jesus gegeben und ja, wir wollen, dass er in unserem Herzen sich verwurzelt. Wir benötigen echten Glauben, nicht ein Dafürhalten, dass es so ist, wie dein Wort es sagt, sondern dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, ja, und es dann auch genauso aussprechen und es dann geschieht. Wir benötigen, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, dass du uns hilfst, dass du uns ausbildest, dass du diesen Glauben durch das Wort Gottes in uns bewirkst. Wir benötigen die Gnade dazu. Wir können uns nicht selber diesen Glauben in unser Herz reinhauen. Wir brauchen dich, Jesus. Wir benötigen deinen Glauben. Bitte fülle uns mit deinem Glauben. Wir haben das Wort Gottes gehört und bewirke, dass wir es nicht verlieren, nicht vergessen, dass es weiterhin zu uns spricht. Und wir erheben unsere Hände und sagen, fülle uns mit dem Geist des Glaubens. Fülle uns mit dem Geist des Glaubens. Jesus, du bist der Täufer mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist ist der Geist des Glaubens. Fülle uns mit dem Geist des Glaubens, jetzt. Und so danke ich dir, dass du Glauben in uns hineingesandt hast. Und bitte hilf, Heiliger Geist, dass wir ihn bewahren können, dass uns nicht geraubt wird, ja, dass wir dem Teufel keine Möglichkeit geben, das zu tun. Bitte hilf, wir brauchen deine Hilfe. Gnade, danke für Gnade, Jesus. Und wenn wir jetzt auseinandergehen, ich danke dir für Engel, dass sie uns dienen, dass sie uns beschützen und dass sie uns versorgen und dass sie unseren Körpern immer wieder neue Kraft geben. Benötigen die Engel, die du uns gesandt hast, dass sie uns dienen, denn du hast sie uns zum Dienst gesandt. So danke ich dir für diese Diener, die wir nicht bezahlen müssen, dass sie aufgrund der Gnade uns dienen, die du uns gegeben hast, Jesus. Amen.